Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu hören auf allen gängigen Plattformen wie iTunes, Deezer, Spotify oder auf dem Artikelplayer auf unserer Seite, auf allen Artikeln. Wir machen heute weiter mit dem James Bond Special und sind beim letzten Abenteuer Roger Moores angelangt, nämlich im Angesicht des Todes. Wir haben wieder unsere 5 Kategorien. Vielleicht fangen wir einfach mal, es hat sich inzwischen so gut eingependelt, damit gleich loslegen mit der Musik an und dem Song A View to a Kill von Duran Duran. Ja, also dieser Song, ich hatte, als Duran Duran jüngst ihr aktuelles Album Future Past rausgebracht haben, das war am September 21, habe ich Simon Le Bon nochmal auf den Song angesprochen und ihn gefragt, ob es ihn denn eigentlich stören würde, dass dieses Lied nicht im Kanon der großen James-Bond-Song steht. Ne? Und dann hat er gleich so ein bisschen schnippisch zurückgefragt, ja, was heißt denn überhaupt der Kanon? Wer definiert denn den Kanon? Und dann hat er halt gesagt, dass er natürlich Lieder, das hat er wahrscheinlich aus rein diplomatischem Gestus irgendwie gesagt, dass er halt Lieder wie No Time to Die von Billie Eilish mag oder Skyfall von Adele, aber die Besonderheit dieses Songs, A View to a Kill, doch sei, dass er halt eine Angriffs- und Kampfmusik ist, also eine Spannungsmusik, bei der wirklich Lebensgefahr für James Bond besteht. Dieser Song war ja auch nicht ohne Grund. Es ist der erfolgreichste Bond-Song. Der erfolgreichste Bond-Song bis dahin, das war die erste Nummer 1 eines Bond-Songs in den USA, als auch für Duran Duran selber. Und Arne, ich sage dir jetzt etwas, es wird dir nicht gefallen und du wirst mir vielleicht widersprechen. Ich teile die Ansicht Simon Le Bons. Dieser Song ist der beste Bond-Song, der jemals geschrieben wurde.
Das ist seltsam, dass du es sagst, denn als ich den Film vorhin noch einmal sah, dachte ich dasselbe und dachte auch, das wirst du mir nicht glauben oder wirst es übertrieben finden oder allgemein wird es als übertrieben empfunden und unglaubwürdig. Ich habe das auch früher nicht gedacht, als ich damals den Film sah und seitdem habe ich nie mehr an den Song gedacht, noch eher an Living Daylights von Aha, vom nächsten Film. Aber jetzt dachte ich, ja, es ist möglicherweise sogar der Beste, möglicherweise sogar besser als Goldfinger. Ist jedenfalls ein brillanter Song, an dem ja John Barry mitgeschrieben hat. Also offenbar haben ja Barry und Duran Duran und also wahrscheinlich
Ja, das war die, das ist ja die Bedingung. Das ist ja die Bedingung. Also Barry,
ja,
der
aber
darf ja mitmachen. Also das ist ja, das macht er zur Bedingung, ne?
ja,
Also ihr.
aber es ist sowohl ein typischer Duran Duran Song als auch durchaus ein ausgeklügelter Barry Song. Ich weiß nicht, wer bei Duran Duran schreibt.
Also machen alle. Also
Alle.
die Texte macht Samuel Lebon, das merkt man auch, weil er halt irgendwie oft auch daneben liegt mit schiefen Sinnbildern. Aber ich finde, dieser Chorus Dance into the Fire, das hat mich als
Ja.
Kind schon gepackt. Und den Namen A View to a Kill dann nur so nebenbei in den Strophentext hineinzupacken, das ist halt auch sehr clever, weil es auch ein sehr sperriger Titel ist. Wir haben ja mal im Kontext von A View to a Kill und The Living Daylights über diese großen Titel gesprochen, die sich eigentlich gar nicht richtig ins Deutsche übersetzen lassen. Also die späteren Bond-Filme haben tatsächlich sehr gute Titel auch gehabt.
Ja, also der Song ist tatsächlich mysteriös, aber sehr prägnant ist Dance into the Fire. Und ja, es ist ein Angriffssong. Er hat diese ganz präzisen Bläserriffs. Und der Song ist durchaus typisch für Duran Duran, aber ist besser als die meisten Songs jener Periode. Die haben sehr gute Platten gemacht. Erinnert etwas an Wild Boys, ist aber viel strenger und viel geradliniger komponiert. Ist zugleich auch eine Art, wie soll man sagen, verlangsamter Funk. Ist von nicht Blake Edwards, sondern von dem Cheek-Mann Edwards
Nein, ich
produziert.
glaube, du meinst Nile Rodgers, ne? Aber,
Ja, der
ach,
andere
das ist ja
von Cheek
interessant,
hat es
weil
produziert, ja.
ich
Edwards,
wollte mich
ja.
gerade sagen, der Song klingt eigentlich normalerweise wie eine Nile Rodgers Produktion. Du hast dieses Gated-Reverb-Schlagzeug, du hast dieses Fett-Schlagzeug dann auch und diesen Wabam-Bass. Das ist eigentlich im Grunde genommen, klar, eigentlich ist interessant, dass Edwards das gemacht hat, weil ich hätte jetzt auf Nile Rodgers getippt, auch wenn ich wusste, dass er dann tief war. Ja, ich habe.
Ne, es hat Edwards gemacht, der früh gestorben ist und das ist eine seiner späten Arbeiten. Aber das war damals auch spektakulär, dass man sagte, Duran Duran, eine der größten Popbands Britannien, arbeitet jetzt mit. Jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Nachname ist Edwards.
Na, ich denke mal an Blake, aber es ist ja nicht Blake Edwards.
Ja,
Ich
eben.
kann
Ich
das,
wollte auch
ja,
Blake sagen, ja.
ich kann das nicht googeln.
Auch,
Chick,
ja.
Bassist, Bernard Edwards.
Ja, Bernard Edwards.
Ja.
Bernard Edwards klingt auch britisch, aber so eine ganz andere Art von Musik. Und das war damals das spektakulär, dass innerhalb weniger Jahre Duran Duran erst die größte britische Popband waren, Nummer 1 Singles, Nummer 1 Album. Und dann kam Edwards und hat diesen Cheek-Funk auch noch eingebracht. Also die waren für einige Jahre unschlagbar. Leider waren es nur wenige Jahre, ne?
Ja, das war ihr
88
Höhepunkt.
änderte es.
Vorher schon, das war vorher schon. Also es war 85, das war ihr Höhepunkt, ihre Nummer 1 in Amerika. Danach kam das Notorious-Album 86, das gute Kritiken bekommen hat, aber das dann übrigens von Nile Rodgers produziert wurde, aber das keine Hitsingles mehr abgeworfen hat, bis auf den Titelsong vielleicht. Ich habe übrigens parallel diese Textstelle nochmal gegoogelt, die hat mich nicht losgelassen. Aus dem Song Meet El Presidente, was ich vorhin erwähnt habe, sie lautet: Take your time, but don't take off your high heels shoes. Also so ein ganz blödes Wortspiel, das so ein bisschen sexy sein soll. Und dafür stand Simon Le Bon halt. Aber wie du gesagt hast, es waren Superstars, es waren nach Paul McCartney, also sprich, als man den Beatle engagieren konnte für Live and Let Die, 12 Jahre vorher, war das die nächstgrößte Band. Alle, die zwischen denen lagen, waren teilweise groß wie Carly Simon, aber nicht sehr groß. Oder sie waren halt irgendwie aufstrebend, aus denen wurde dann aber halt nichts, wie zum Beispiel Sheena Easton, oder die nicht richtige Stars dann halt einfach wurden, ne? Also gut, man hatte noch Shirley Bassey mit Moonraker, aber sie war irgendwie nur dritte Wahl, als Kate Bush abgesagt hatte. Ja, das halt zum Song. Der Soundtrack selber von John Barry ist ein bisschen unspektakulär, hat nicht so viele Motive, was sehr charakteristisch ist. Man hört eine verzerrte E-Gitarre, also mit E-Gitarre hat er vorher auch schon gearbeitet, und hört ab und zu so eine nicht eine Wah-Wah-Gitarre, aber halt doch eine sehr in die Saiten gegriffene, verzogene Gitarre. Das war so ein bisschen neu. Ansonsten finde ich den Score an sich eher unspektakulär, was meine Gesamtwertung für die Rubrik ein bisschen runterzieht. Also der Song ist für mich ein Fünfer. Das ist für mich zusammen mit We Have All the Time in the World und Live and Let Die eigentlich so mit das Beste, was es gibt. Aber weil der Score Barrys so ein bisschen lahm ist, gebe ich dem nur 4.
Ja, kommt kaum Musik vor. Es gibt einige hübsche Abwandlungen dieses Motivs, was man gar nicht bemerkt, ist etwa am Ende, wenn der Zeppelin fliegt und ausgerechnet bei der Actionszene, wenn der Zeppelin über die Golden Gate Bridge fliegt und dann das letzte Duell anbricht, da wird es noch einmal mit Bläsern fast schon elegisch nachgespielt, sozusagen schon ein Requiem für Max Zorin, Christopher Walken. Ja, also 4 bleibt. Ich würde auch sagen, der Song ist 5 eindeutig, wie sonst nur Goldfinger. Aber es ist kein großer Score, dennoch 4 Punkte.
Gut, dann wir sind ja zu Zorin schon übergegangen, machen wir gleich mal mit dem Bösewicht weiter. Dieser Film hat ja ganz am Anfang so eine Titlecard, so eine Schildeinblendung, in der steht, dass es nicht beabsichtigt ist, Max Zorin oder sonst welchen halt irgendwie an echte Personen angelehnt zu haben. Also sprich, dass es eine rein fiktive Gestalt ist. Ich habe sowas in einem James-Bond-Film noch nie gesehen, dass es für nötig befunden wurde, diesen Hinweis zu geben, was anscheinend darauf deutet, dass sich tatsächlich irgendjemand. Ich meine, Jeff Bezos gab es damals dann noch nicht, Silicon Valley. Irgendwann hätte sich ja theoretisch dadurch so angesprochen fühlen können. Das fand ich schon mal sehr, sehr bemerkenswert. Ansonsten, ich kann mir nicht helfen. Ich finde Max Zorin, Christopher Walken, ich finde ihn irgendwie so eklig. Und man kann ja sagen, okay, Psychopathen sollen auch eklig sein, aber dieses Gefühl des Ekels und dieses Widerlings, das habe ich so bei einem Schurken in einem James-Bond-Film noch nie gehabt. Ich weiß nicht, ob es an seinem blondierten Haar liegt, ist er so als so ein arischer, ist er praktisch so der Ziehsohn dieses ehemaligen Nazis, der zu den Sowjets übergelaufen ist, Dr. Karl Mordner, der auch für ihn sowas wie eine Vaterfigur ist. Er guckt am Ende, lächelt am Ende ja nochmal an, seine einzige Bezugsperson, bevor er die Golden Gate Bridge runterfällt. Aber irgendwie finde ich so dieses Steroid aufgepumpte. Im Grunde genommen ist Max Zorin ja sowas wie so ein Marvel-Held. Ne? Also er hat die Superkräfte, auch Mayday, zu der kommen wir ja gleich auch. Die kann diesen einen Typen dann so hochheben mit zwei Armen. Und ich finde irgendwie dieses Comic-Arte überzogene, dieser aufgepumpten Nazis, das ist mir zu albern irgendwie. Also klar sind Bond-Bösewichte immer albern, wenn man Donald Pleasence denkt, aber das ist mir irgendwie ein Stück zu hochgegriffen. Und ich möchte auch noch mal ein Zitat von Zorin bringen. Das ist auch richtig doof. Da sagt er, das findet er ein ganz toller Spruch: intuitive Improvisation. Das ist das Geheimnis des Genies.
Ja.
Cool, ne?
Ja, was soll man dazu sagen? Also natürlich hält er sich das zugute. Er hat nicht viele weltanschauliche Sentenzen und Aphorismen in dem Film, der irgendetwas Ideologisches erklärt. Er hat keine Ideologie, er hat keine Philosophie, er hat keine Moral. Er ist eigentlich ein Klon. Wenn ich es recht verstanden habe, wurde er von diesem irren alten Nazi einer Frau eingepflanzt. Also ist
Ich habe das nicht
eine
verstanden. Ich weiß, ja,
ja,
ist es so.
also
Ich habe das.
ja, also der ist ein, ja, denn er hat diese Experimente. Das hat natürlich auch eine gruselig makabre Konnotation. Also das Einpflanzen von Föten in Frauen, die bereits geklont wurden, denn all diese Kinder sind Psychopathen. Also jeder Einzelne, der einer Frau eingepflanzt wurde und zur Welt kam, ist ein Psychopath geworden. Das ist eigentlich die Pointe. Dass es diesem Arzt gelungen ist, Kinder mit hoher Intelligenz und mit garantierter psychopathologischer Prägung zur Welt zu bringen, ne?
Wobei der Arzt dann auch im Dialog gar nicht vorkommt. Also der äußert sich nicht, der steht manchmal weißhaarig und mit buschigen Augenbrauen greisenhaft in der Gegend herum oder in dem Labor, in dem die Pferde gezüchtet werden. Da hat er die Pferde gedopt mit Steroiden. Also man wundert sich, warum eigentlich unterlegene Pferde aus dem Stall, aus dem Gehöft von Zorin so schnell laufen und immer gewinnen, weil sie behandelt wurden von diesem alten Nazi-Arzt. Ne? Und der hatte die in diesem unterirdischen, unter den Stallungen gelegenen Labor, in den Reagenzgläsern die Formel und die Tinktur, mit der die Pferde dopt. Und so beginnt der Film ja eigentlich in der Nähe von Paris auf dem Schloss. Da wird Bond übrigens mit Patrick McNee, also dem Avengers-Mann,
Ja, das machen wir auch noch.
Wird
Da müssen wir auch
eingeschleust
noch zu Patrick Mandy.
und
Da müssen wir auch dringend, dringend noch zu kommen. Ich wollte nur mal sagen, also es gibt so ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Also irgendwie sagt ja Gogol, also Gogol hat ja irgendwie mehr denn je eine komödiantische Rolle, also sprich der KGB-Oberboss, dem ja so ein falscher Chip dann auch so unter, also falsche Kassette auch so untergemogelt wird und dann guckt er so ganz Comic Relief-mäßig in die Kamera. Er sagt am Ende ja zu James Bond, wo wäre denn die russische Wissenschaft ohne Silicon Valley? Das habe ich gar nicht verstanden. Also ich weiß gar nicht, ob die UdSSR mit Silicon Valley-Chips gearbeitet hat, die kopiert hat, die gestohlen hat oder sonst was damit infiltriert hat. Das habe ich überhaupt nicht richtig verstanden. Aber also markant war natürlich dieses Zusammentreffen von ihm und Max Zorin, als er Zorin klar macht, dass Zorin zu weit gegangen ist, dass er im Dienste des KGB steht und nicht hier den Rogue-Mann spielen soll, sondern halt wirklich parieren soll. Und dann schnauzt Zorin ihn ja so zusammen. Und das ist schon so ein bisschen so symptomatisch für die Macht, die Monopolisten damals und heute haben. Die Macht, die eigentlich, also dass die Wirtschaft halt, deswegen auch die Konzerne aus dem Silicon Valley, diese ganze Fang-Gruppe dort, dass sie natürlich im Grunde genommen inzwischen schon mehr Wirtschaft haben als die Politik und sich ja nicht zu halten haben, ne?
Ja, naja, also Zorin hat sich von einer Art Waisenwunderkind geboren in der UdSSR, auch damals schon reichlich zurückliegend. Also es spielt ja eine Figur, die etwa 30 Jahre alt ist. Die Experimente gehen auf die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, deshalb auch der Nazi-Arzt. Er ist geboren worden in Russland oder Estland und stand in Diensten
Nee, der ist in Dresden geboren, Arne. Sagt er, der
in
ist in Dresden.
Dresden. Ach so, ist in Dresden geboren, aber der stand im Dienste des russischen Geheimdienstes, KGB. Und hat sich sozusagen selbstständig gemacht und hat investiert in Öl und hat jetzt die Mikrochips entdeckt. Nebenher betreibt er die Pferdezucht als sein Hobby. Und das alles hat er zusammengebracht zu einer Art zur Aspiration, Aspiranz auf die, naja, nicht Weltherrschaft, aber zumindest auf eine Hegemonialstellung und hat sich damit von Gogol und dem Geheimdienst entfernt, weshalb Gogol ihn zumindest verwarnt. Das habe ich nicht bemerkt mit Dresden noch nicht gehört,
Ja, das habe ich,
dass er dort
das
geboren
habe ich
ist.
auch nur
Aber
so.
gut, das heißt eben unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren.
Nochmal kurz zu Christopher Walken, ne? Das war ja durchaus eine Sensation, den bekommen zu haben. Man darf eins nicht vergessen: Er gilt heute in Anführungszeichen als Psychopath und Bösewicht vom Dienst, ne? Aber Christopher Walken in der Rolle eines Schurken zu besetzen, das war relativ gewagt und nicht selbstverständlich, ne? Eine der auffälligeren Rollen, die er davor gespielt hat, war als Johnny Smith in Cronenbergs Dead Zone. Da spielt er einen gutmütigen Lehrer. Wir kennen ihn aus, weiß ja, hier, nicht, nee, hier, schafft, die durch die Hölle gehen, ne?
Ja,
Ja, da kennt man Deer Hunter, da
Hunter
kennt man ihn
und
eher.
Heaven's Gate.
Ja, genau, Heaven's Gate. Also, das war durchaus eine spektakuläre Besetzung, eine gute Idee. Aber, also ich habe das Gefühl, entweder ist er unterfordert oder er fühlt sich in der Rolle nicht wohl. Ich finde sein Lächeln schlecht. Ich finde auch irgendwie die Tatsache, das ist auch eine schlechte Drehbuch- oder Regieentscheidung. Ich habe auf die Uhr geguckt. Er sagt die ersten Worte, sagt er nach ungefähr 35 Minuten. Vorher sieht man ihn nur als Unbeteiligten, dann Escort oder wo die sind, dann irgendwie rumstehen mit seinem Zylinder und er lacht ab und zu oder Mayday, wie sie in sein Speedboat springt und der wird schlecht eingeführt, finde ich. Also er sieht gut aus, also die Kostümabteilung hat sich irgendwie so eine sehr, sehr markante Mühe gegeben, da ihn mit dieser goldumfassten Ray-Ban und dann und dazu dann halt irgendwie diese goldenen Haare und das sieht super aus, also viel besser als andere Schurken vor ihm. Aber ich habe das Gefühl, dass das Walken, also auch die Sätze, die er sagt, die Art, wie er die Pistole hält, ich habe das Gefühl, dass das überhaupt nicht sein Sujet gewesen ist. Und wie viel älter der auch aussieht, wenn es mal vergleichst mit Pulp Fiction, das war nur, und ich finde, man kann sagen nur, nicht immerhin, sondern nur 9 Jahre später. Also irgendwas ist danach mit dem passiert, ne?
Na, Walken wusste wahrscheinlich nicht, wie er diese Rolle überhaupt anlegen soll oder wie er das verstehen soll. Ein Psychopath, der hochintelligent ist, der dann aber doch sehr dümmlich agiert, sehr naiv. Er hat sich vorgestellt, es gibt so grelle Momente, dass laute Auflachen, also ein fast hysterisches Auflachen, das stellt sich Walken so als den Irrsinn vor, ne? Dass so grell, das Irre, das, also das Kindliche aufscheint, also etwas überdreht Kindliches und was hier mit Sadismus gepaart ist, weshalb er sich die Vorfreude ist schon so groß, dass Bond am Ende möglicherweise oder wie er glaubt, an der Golden Gate Bridge hängen bleibt, an einem Seil. Und es kommt natürlich anders. Bond klammert sich an einen Pfeiler und bindet mit einem dicken Tau das Luftschiff fest. Und dann ist es Walken, der in der Bredouille ist und sich dann gar nicht mehr freut. Ne? Aber vorher lacht er hell auf und das ist an mehreren Stellen. Er glaubt ja 3, 4, 5 Mal, dass Bond jetzt gleich sterben wird. Aber er stellt es jedes Mal ganz schlecht an, so dass Bond natürlich überhaupt nicht stirbt und seine jeweilige Begleiterin auch nicht. Das hätte man einfacher haben können. Schon auf dem Schloss, also auf dem Gestüt, wäre es ein leichtes
Ja.
gewesen, Bond auszulöschen.
Du. Da hast du völlig recht und ich möchte mir eine Sache für die Rubrik Action aufheben, weil die Art und Weise, wie man merke, diesen albernen französischen Namen, Achille Aubergine, wie dieser eine
Ja.
typische Strohmann, aber da reden wir bei der Action mit, der wird so doof umgebrannt, ich habe sowas noch nie gesehen.
Ja.
Ich will mal kurz, wenn wir noch bei den Schurken sind, auf die zweite Schurkin zu sprechen kommen, Mayday, Grace Jones. Auch sie war wie Duran Duran auf einem Höhepunkt ihres Erfolges angekommen, 1985. Ne? Also auch Nile Rodgers wieder, der ihr Slave to the Rhythm Album produzierte, das 85 erschien. Vorher hat sie schon versucht, in Conan der Zerstörer mit Schwarzenegger, dem zweiten Conan-Film, Erfolg zu haben. Man sieht übrigens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es ist auch in jeder Trivia-Spalte zu sehen, Dolph Lundgren für einen Sekundenbruchteil. Der steht mit im Bild, als Gogol mit Zorin diesen Streit hat und Mayday so einen dieser Häscher von Zorin hochhebt und wegwirft. Da sieht
Ja.
man kurz, Dolph Lundgren mit Pistole zückt. Die beiden sind danach ja auch kurz ein Paar geworden oder waren da schon ein Paar. Und ich glaube, die haben sich da kennengelernt, Lundgren und Grace Jones. Die waren da kurz zusammen. Aber das so nebenbei. Es gibt einige beeindruckende Momente mit Grace Jones. Eiffelturm können wir bei Action drüber sprechen. Das war nicht so beeindruckend. Aber also ich finde es immer sehr, sehr gruselig und verstörend zu sehen, wie Leute sich in ein Auto setzen und dann von jemandem von der Rückbank getötet werden. Das hat so was Halloween-mäßiges, was mir sehr,
Ja.
sehr zu schaffen macht. Und es gibt ja Patrick Mcnee auch, der diesen Tod in der Waschanlage erleidet, als sie mit dem
Ja.
Auto in die Waschanlage fährt und Mayday so schemenhaft nur zu sehen ist, wie sie auf einmal sich aufrichtet. Ich finde auch die Klaustrophobie der Waschanlage, das hat schon was Psycho-mäßiges von Hitchcock oder halt wie sein Epigone jetzt hier De Palma in Dress to Kill mit dem Fahrstuhl.
Ja.
Also ich finde dieser Einsatz, also diese Art und Weise, jemanden umzubringen, wie Mayday sich das so angeeignet hat, nämlich den einfach von hinten zu überraschen und dann umzubringen. Das finde ich schon extrem, extrem
Ja.
unangenehm. Ich möchte noch ganz kurz 2 Sachen zu ihr sagen. Ich glaube, sie ist die erste Bösewichtin im Bond-Kosmos, die bekehrt wird. Sie ist ja am Ende irgendwie auf seiner Seite. Ich
Naja.
glaube, das gab es vorher nicht. Man kann über den Beißer
Ja.
streiten, aber der hat sich einfach nur verliebt in eine kleine blonde Frau. Aber
Ja.
die Tatsache, dass sie nur deshalb sich Bond zuwendet, weil sie von McZorin enttäuscht ist, weil er sie nicht mehr liebt und sie geopfert hätte, das finde ich ein bisschen charakterschwach. Also dadurch wird sie selber als Figur auch schwach. Eigentlich kann sie mehr.
Naja, also Sorin opfert sie auch sehr leichtfertig und das ist unmissverständlich für sie, denn er ist mit dem Zeppelin weggeflogen in einem unterirdischen Stollen, der geflutet wird und sie befindet sich nur noch an der Seite von James Bond. Und da ist es für sie unabweisbar, dass sie geopfert werden sollte und dass er nicht zurückkommen wird und nicht mit seinem Zeppelin in den Stollen fliegt, um sie wieder abzuholen. Ne? Und da ist sie ein bisschen böse. Und dann rettet sie schließlich die Welt oder zumindest das Silicon Valley, indem sie in einem kleinen Bremswagen, der gebremst werden muss und damit er nicht anhält, muss ein Gewicht sich dagegen stemmen und das muss von einem Menschen gemacht werden. Und so fährt sie dann in den Tod, denn der Wagen explodiert am Ende. Das kann man verraten, weil es den Film schon so lange gibt. Also es ist auch keine so, also es ist zwar ein spektakulärer Opfertod, aber der wird nicht so weidlich ausgekostet, wobei der Moment, da Walken aus Kilometer Höhe das winzige Wägelchen sieht und dann sagt, das ist ja Mayday! Und im selben Moment explodiert ihr Wägelchen.
Ja, aber er hat einen bewundernden Blick. Also er hat keinen ängstlichen Blick. Ja. Er weiß zwar, dass sein Plan gescheitert ist, aber er denkt sich, okay, die ist ja so crazy wie ich, wenn auch auf eine andere Art. Also er kann durchaus anerkennen, wenn andere Leistung zeigen. Ne? Was würdest du denn den Bösewichten geben? Also ich bin so hin und her gerissen. Ich finde, wie gesagt, Mac Zorin so widerlich, vielleicht ist ja genau das auch beabsichtigt, aber diesen genverstärkten Menschen mit diesem Nazi-Hintergrund, dazu eine unausgewogene Mayday. Also ich schwanke, ich glaube, ich gebe ihm 3,5.
Ja, mit 3,5 bin ich einverstanden. Also der ist so schlecht nicht, da hat man manche witzigen Momente. Einmal, wenn er im Grundbuchamt den City Hall Beamten darüber informiert, was er gleich der Polizei sagen wird, nämlich, tja, die beiden haben sie überfallen und erschossen. Und dann sagt der Amtmann hinter seinem Schreibtisch, aber das setzt ja voraus, dass ich, ja genau, dass sie tot sind. Und dann wird er gleich erschossen. Also, das ist ein großer Moment. Aber der Mann ist nicht richtig beängstigend. Er ist nicht so richtig fürchterlich. Er ist ekelhaft, er ist entsetzlich, er ist schwer zu ertragen, er ist eine Nervensäge vor allem. Aber er jagt einem eigentlich keine Angst ein, sondern er ist eine eklige Witzfigur. Aber gut, 3,5, ja, es ist wenigstens eine markante Figur, die man sich erinnert. Ich denke auch immer an diese Reiterszenen, wenn sie über diesen Parcours laufen und sich plötzlich der Parcours verschiebt, also für Bond wird der Wassergraben immer länger und die Hecke fährt aus dem Boden hoch und Bond muss also immer höhere Schikanen überwinden.
Ja, aber warum?
Das ist toll.
Ich verstehe das nicht. Warum?
Aber weshalb? Weshalb?
Wir haben doch, also entweder er bringt ihn sofort um oder wir haben doch bei Brandauer. Brandauer hat das Spiel Domination gespielt. Er lädt James Bond in einer unangenehmen, sagt niemals nie, in einer unangenehmen Situation ein, mit der er sich mit ihm messen will, aber von vornherein eine unmögliche Chancengleichheit bedingt. Also das kann doch kein ernst gemeinter Wettkampf sein, wenn du sofort ihn fertig machst mit allen Tricks, die dir zur Verfügung stehen. Also was ist das für eine Denke?
Ja, das ist hier auch so, wobei, also Walken reitet immer hinterher, es findet überhaupt kein Rennen statt, bis Bond natürlich in den Wald reitet, damit haben sie gerechnet. Und es sind ja überall Wachen und die Schergen schwärmen aus. Und Bond wird bald darauf gestellt. Im Übrigen er rechnet damit, dass McNee mit dem, also der den Chauffeur spielt, mit dem Rolls-Royce vorfährt. Mittlerweile ist McNee aber tot und im Rolls-Royce sitzt natürlich Mayday. Und da wird er sofort gefangen. Walken kommt hinterher, er wird festgesetzt. Und dann wird er eben nicht umgebracht, sondern dann beginnt das Umständliche, was natürlich in allen Bond-Filmen ist, dass er schon längst entlarvt ist und Walken sich darüber freut, ne, dass jetzt noch irgendetwas Sadistisches passiert, aber Bond entflieht dann natürlich.
Ja,
ne?
Weißt du, Entschuldigung. Da sprechen wir dann bei der Bond. Ich wollte noch was sagen zu diesen Namenswechseln, die Bond immer macht. Aber das machen wir dann bei der Bond-Entwicklung.
Ja, allerdings. Das ist 3,5.
Okay. Da machen wir jetzt die Action.
Ja, und Grace Jones 3,5.
Auch 3,5, ne? Also Action, ne? Also ich habe es ja vorhin schon mal so angeschnitten. Ich finde diese Aktion im Eiffelturm, das ist so ziemlich, das soll sehr spektakulär sein, aber es ist so ziemlich das Dümmste von beiden Seiten, was ich seit langer Zeit im Bond-Film gesehen habe. So, James Bond trifft sich mit diesem Achille-Aubergine, also wirklich so ein Name, als hätte sich den jemand ausgedacht, der nie Französisch gehabt hat, so wie ich, also als hätte ich Latein, als wäre ich Lateiner
Ja,
gewesen
oder
und denke mir,
absichtlich.
ja, also
Ja, absichtlich.
so ein
Ja.
Comic-Name, ja, wie so Hergé, also wie so ein Tim und Struppi-Comic. So, dann schleicht sich Mayday ein in diese Kabuki-Geschichte oder was das ist. Und ganz umständlich schleudert sie mit dieser Angel diese komische Fliege an die Wange, diese Kunstfliege, die ihm dann diese tödliche Giftinjektion gibt, was schon eine unfassbar aufwendige Art und Weise ist. Sie muss ja trainiert haben, um das machen zu können, jemanden umzubringen. Ein gezielter Kopfschuss per Fernrohr wäre
Na.
besser gewesen. So, dann flüchtet sie, aber was macht sie? Sie beschließt sowieso, ihn umzubringen im Eiffelturm und will zu Fuß die Treppen flüchten, denkt man zumindest,
Ja.
ne? Und sie
Ja.
flüchtet die nicht etwa runter, was logisch wäre, sondern sie flüchtet die Treppen hoch, rennt den Eiffelturm also noch weiter, was auf der Flucht nicht günstig ist, wenn es um ein hohes Gebäude geht. So, aber warum macht sie das? Sie springt dann ja, wie man ja sehen kann, mit einem Fallschirm ab, wollte also ein bisschen Höhe gewinnen, um dann sicherer landen zu können. Und dann macht James Bond etwas, was ich ihm nicht zugetraut hätte, was auch richtig, also wirklich haarsträubend ist und total Gedanken verloren, also Kopf vergessen, was der macht. Der beschließt, eine Frau, die mit dem Fallschirm türmt, mit einem Auto zu verfolgen. Es ist doch ganz klar, dass sie Luftvorteile und landen kann, wo sie will, wenn er durch die engen Gassen von Paris, das geht ja auch total in die Hose. Also James Bond war nicht mehr Herr seiner Sinne. Klar, ne, die Regisseure wollten eine spektakuläre Actionszene machen, wo das Auto in zwei Teile noch gebrochen wird und dann fliegt da jemand in den Fluss. Aber also ich sag mal so, was James Bonds Planbarkeit seiner Aktion angeht, der war nur noch Emotionen getrieben. Es hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Komplett chancenlos, was er da getrieben hat.
Ja, so ein bisschen schon der Vorgänger von Frantic von Roman Polanski, der dann 2 Jahre später
Ja.
kam. Da ist es etwas, ist auch unrealistisch, aber es ist etwas glaubhafter gemacht. Sie fahren da auch mal mit dem Auto da rum. Da ist es Harrison Ford, der sich in Paris gar nicht auskennt und der sich auch den Einheimischen anvertrauen muss. Aber hier ist Bond natürlich Bond und wie immer vertraut er sich nicht den Einheimischen an, sondern nimmt alles in die Hand. Immerhin ermöglicht ihm diese Taxifahrt vom Eiffelturm aus den Satz zu dem Taxifahrer: Folgen Sie diesem Fallschirm.
Ja,
Ja,
stimmt.
dafür hat es sich dann gelohnt. Aber dann beginnt leider diese ja völlig sinnlose, aussichtslose Jagd. Im Übrigen fragt man sich, wie hatte sich denn Grace Jones eigentlich ihre Flucht vorgestellt? Doch bestimmt nicht mit dem Besteigen des Eiffelturms und dem Flug mit einem Fallschirm. Sie hat ja gar nicht damit gerechnet, dass sie verfolgt werden könnte. Ne?
Stimmt,
Im
das
Übrigen
recht.
hätte sie Bond ja auch gleich töten können bei der Gelegenheit in dem Club. Das ist ja eine, so eine Gesangsdarbietung
Ja, und
und
weißt du,
dann,
die erkennt den ja
ja.
noch nicht mal wieder später. Die erkennt erst ganz spät. Ach, das ist doch der von dem
Ja,
Eiffelturm,
das
als
ist
sie im
der
Schloss
vom
sind.
Eiffelturm.
Ja?
Sie hat ihn mit ihm gar nicht einkalkuliert.
Das ist übrigens ein Fehler, Arne, den Tanya Roberts, also das Bond-Girl, auch macht. Sie lernt ihn ja kennen in dem Schloss und lässt sich ihm später nochmal einen anderen Namen auftischen und sich von ihm nochmal als neue Person verkaufen. Das ist entweder ein ganz krasser Drehbuchfehler oder es wird suggeriert, dass sie kein sehr gutes Langzeitgedächtnis hat. Aber da können wir sonst ja beim Bond Girl auch nochmal rüber sprechen.
Ja.
Es gibt noch mehrere Action-Szenen, die so ein bisschen komisch sind. Also am Anfang, der Film beginnt ja mit James Bond im Schnee. Da dachte ich schon so, ach du liebe Güte, das haben wir doch erst gehabt beim Spy Who Loved Me natürlich und bei For Your Eyes Only. Ich finde diese Auseinandersetzung mit den Russen gar nicht so übel. Da gibt es ja diese Californian Girls-Szene, diese Einblendung des Songs, als er mit dem Snowboard rumfährt, inszeniert mal wieder alles von Willy Bogner. Weißt du, ob Snowboardfahren 85 zum Trend wurde? Also warum hat er gerade so Skier zu Snowboards gemacht? Also war das eine Sensation? Weil uns kann das jetzt nicht mehr umhauen, wenn wir es mit den Augen von 2022
Ja.
gucken, aber vielleicht war das ja 85 der letzte Schrei.
Naja, sicher, es war noch Avantgarde. Ne? Es gab nicht viele von, oder es beherrschten nicht viele und es fand im Breitensport nicht statt. Ne? Es war noch sehr ungewöhnlich und exklusiv und ist auch schwer zu beherrschen. Man sieht es auch bei den Olympischen Spielen. Natürlich gibt es jetzt Virtuosen, aber sehr junge Virtuosen, Artisten, Akrobaten, die das machen. Also damals war das sicher etwas Besonderes, aber das wird gleich am Anfang natürlich als Shownummer von Willy Bogner eingesetzt. als das Neue, was es jetzt gibt. Und das ist auch sehr auffällig. Ne? Sie konnten es dann nicht der Schauplätze wegen auch nicht später einbauen. Das musste am Anfang unbedingt am Nordpol sein, weil es später nur noch Paris und San Francisco sind. Und da hätten sie es nicht machen können. Also wird es in den Vorspannen genommen, wo wieder ein Secret Service Agent stirbt, 003, und Bond aber schon zur Stelle ist, um den Mikrochip dann zu retten.
Er türmt ja dann auch mit einem der wahrscheinlich am auffälligsten aussehenden künstlichen Eisschollen, die man jemals im Kino gesehen hat. Ne? Das sieht ein bisschen aus wie so eine Plastikpfanne, die einfach nur im Wasser treibt und in Wirklichkeit so ein U-Boot darstellt. Ich habe
zwei. Es ist Punkte. Ja immer ein U-Boot. Die Eisscholle muss auch unbedingt ein U-Boot sein.
Ja, ich habe noch zwei Action-Szenen mir notiert, die mir aufgefallen sind. Du hast ja vorhin schon erwähnt, McZorin lässt sich nie genug Zeit oder überprüft nie, ob James Bond wirklich töten konnte. Er versucht es ja dreimal im Film, nie gelingt es ihm. Als er das Auto in dem See versenkt, in dem noch Patrick McNee drin ist, steht er mit Mayday außen am Ufer und will so lange warten, bis er sicher sein kann, dass James Bond nicht mehr auftaucht. James Bond beobachtet, er konnte sich befreien aus dem Auto, beobachtet das unter Wasser außerhalb des Autos, und dann macht er etwas, Stephen King hat das mal gemacht, er atmet Luft aus seinem Autoreifen. Das gibt's ganz selten, das ist echt, das ist eine Überlebensidee immer wieder angebracht. Stephen King hat das mal ganz groß erzählt. Es gibt ja diesen Roman von ihm, Die Arena, auf im Original Under the Dome, der wird ja so eine ganze Stadt von so einer Kuppel umschlossen, die, ich spoilere das mal, von Außerirdischen aus reinem Zeitvergnügen über die Menschheit gegeben wurde. Und dann sind die auch so Luft abgeschlossen und können nur noch die Luft atmen, die innerhalb dieser Käseglocke da diese Stadt umgibt. Und dann explodiert dann auch irgendwie so ein Meth-Labor, also dann wird die Luft auch noch schlecht. Und dann retten die Leute sich da drin auch, indem sie Luft aus Autoreifen atmen. Und das finde ich irgendwie beeindruckend. Das ist fast schon so Rüdiger Neberg-mäßig, wenn es im Dschungel Autos gäbe. Also halt dann irgendwie so Überlebenstipps so anzubringen, das fand ich schon beeindruckend.
Aber Neberg wäre nicht mit einem Auto gefahren, sondern mit einem Holzfloß. Ne? Er hätte selbst aus Baumstämmen das Floß zusammengebunden und mit Rinden von Rinden zusammengehalten.
Ja.
Aber die Bambusnummer hat Rüdiger Neberg oft gemacht, also im Amazonas. Ja, also Bambus als Schnorchel hat er oft gemacht. Er hat einfach einen Bambus verwendet, sieht man übrigens ja auch in vielen Filmen, dass ein Bambusrohr abgebrochen wird und dann als zum Atmen genommen wird. Ne? Hier ist eben der Reifen, man hat das oft gesehen, übrigens kommt das auch in Babylon Berlin vor, da wird ein Auto der 20er Jahre, wird aus dem Reifen, glaube ich, geatmet.
Sag mal, Rüdiger Neberg, ne? Ich würde ja gerne, weil ich bin ja auch jemand, der jetzt nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf hat, wieso machen eigentlich so Leute, die relativ wenig Haare auf dem Kopf haben, immer so lustige Sachen wie Neberg, sich so eine Spinne auf den Kopf zu setzen? Oder wie diese Hansels von Right Said Fred, die sich so eine Kerze auf den Kopf stellen, wo das Wachs dann
runterläuft.
Wieso macht man denn sowas? Weil man keine Haare hat, die man hinterher waschen müsste, wahrscheinlich.
Naja, also die Präsentationsfläche scheint dafür geeigneter zu sein. Oder das verführt offenbar zu solchen Präsentationen. Ne? Also es hat möglicherweise, oder etwas Flamboyantes oder etwas Clowneskes. Nebergs Spinne, die kenne ich übrigens von der Schülerzeitung, bei der ich gearbeitet habe. Anfang der 80er Jahre hat er das schon gemacht. Ich glaube, unsere vierte Ausgabe, ein Titelblatt, das war das Cover der vierten Ausgabe.
Wie Rüdiger Neberg.
Rüdiger Neberg.
Habt ihr ihn interviewt?
Ja,
oder?
Rüdiger Neberg war ja Konditor und der wohnte im Norden Hamburgs. Und wir hatten einen Schüler, der, ich glaube, etwas älter als ich war, und der kannte Rüdiger Neberg und hat gesagt, ich kenne den Neberg, der wohnt in der Nachbarschaft, oder war sogar ein Verwandter, Onkel nicht, aber ein entfernter Verwandter, und ich kann euch Rüdiger Neberg vermitteln. Und ich kannte ihn nicht, aber habe dann gelernt, dass er ein Abenteurer war. Der war schon zu den Yanomami-Indianern im Amazonas
Das ist ja interessant, dass ihr das in der Schülerzeitung macht, weil das ja sozusagen deinen Mitschülern als Signal anscheinend mitgeben sollte, dass eine akademische Karriere oder eine sonst welche berufliche Laufbahn gar nicht so ratsam ist, wenn man so weniger als Abenteurer sich durch die Welt schlagen kann, wenn man ein paar Bücher schreibt und damit Geld verdient und so. Das ist ja schon auch ein interessanter Karrieretipp, den man in der Schülerzeitung gibt, ne?
Ja, aber wir haben natürlich die Popularität und Bekanntheit überschätzt. Oder nicht ich, sondern etwas ältere Schüler glaubten, das müssen wir unbedingt machen. Das ist der einzige Prominente, den wir erreichen können. Ne?
Hätte doch auch Manfred Kaltz oder so auch fragen können. Der war doch bei euch auch.
Manfred Kaltz konnten wir nicht erreichen. Manfred Kaltz kam später gegenüber der Schule, war ein Impfzentrum, ähnlich wie heute, eine Impfstation. Und da wurde die HSV-Mannschaft Mitte der 80er Jahre komplett geimpft. Von Heesen, Kaltz, Magath, Rubesch. Toll. Ja, und wir sind in der Pause rübergelaufen und haben ihn aufgelauert, bis jeder ein Autogramm am Eingang schrieb.
Ja, Arno und ich, ihr merkt es ja schon, wir sind beide HSV-Fans. Das hat um sich verlassen und ich glaube auch, dass viel zu wenig Leuten klar ist. Gut, die HSV-Fans wissen es wahrscheinlich, aber ich habe es mal erwähnt, das fällt gar nicht so vielen auf, dass Manfred Kaltz aussieht wie der Doppelgänger von Roger Waters.
Ja.
Ich weiß nicht, wie er jetzt aussieht, aber damals sah er aus wie Roger Waters.
Er sieht noch immer so aus. Er sieht aus wie der ältere Roger Waters. Damals sah er aus wie der Roger Waters der späten 70er Jahre.
Ah ja. Okay. Du, es gibt noch eine Action-Szene, die ich dich erwähnen will. Eine schlechte Action-Szene. Ich finde diese Flucht aus dem brennenden Fahrstuhl, die finde ich sehr mühselig. Also das ist eine Szene, die ist viel zu lang. Also bis er schafft, da auszubrechen, dann passiert etwas, was es in einem James-Bond-Film auch noch nie zu sehen gab. Nämlich James Bond erhält von umstehenden Leuten einen Szenenapplaus dafür, dass er eine Leiter absteigt. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass er als Held gefeiert wird von einer um ihn umstehenden Masse. Normalerweise sind seine Heldenaktionen immer nur von Kollegen oder von Gegnern halt observiert worden, die dann entsprechend darauf reagieren. Aber da wird er zu einer Art Volkshelden, weil er halt die in Ohnmacht gefallene Stacy darunter holt. So ein klassisches Element. Und das ist so typisch Doof-Bond, finde ich es auch. Man zeigt dann immer einen Besoffenen, der auch in der Menge steht, als James Bond runtersteigt, der nicht glauben kann, was er sieht, und dann seine Bierflasche so also anguckt, hä, liegt das an dem Alkohol? Es ist bei so vielen Bond-Filmen, dass du immer den Besoffenen hast, der sein Bier anguckt. Was habe ich denn da gerade getrunken? War das Psychopharmaka? Also das ist immer wieder, und das, warum denn? Also anscheinend haben die Regisseure gedacht, was James Bond leistet, das ist so außergewöhnlich, dass man eigentlich denken muss, das ist irreal, das fantasiere ich gerade.
Ja. Das ist aber hier bei dem Feuer gerade nicht der Fall, denn da trägt er die Frau aus dem Feuer. Aber all das, dass sie im Aufzug waren und die Art der Rettung oder die Art, wie das Feuer entstanden ist oder hervorgerufen wurde, das weiß ja der Betrunkene gar nicht. Der steht ja da neben dem Feuerwehrauto und sieht nur, dass ein Mann mit einer Frau im Arm aus dem Gebäude kommt. Und so erstaunlich ist es nicht. Es sind schon viele Feuerwehrwagen da, es sind viele Polizeiautos da und das geht alles schon eine Weile. Na gut, da haben zwei überlebt und kommen aus dem Gebäude. Ne? Ich habe übrigens, ich habe wohl den alten Mann gesehen. Ich habe wohl gesehen, dass er betrunken ist und mit den Augen rollt und eine Bierflasche in der Hand hat und meinetwegen eine Schnapsflasche. Aber ich habe bei all diesen Szenen, da der Mann gezeigt wird, in der ja auch etwas schütteren Menge vor dem Polizeiauto, habe überlegt, was soll das eigentlich? Was will der Film uns denn damit sagen? Warum wird dieser Betrunkene gezeigt?
Ja, ne? Genau.
Also man begreift gar nicht, dass der glaubt, eine Halluzination zu haben, weil das etwas so Fantastisches und so Unglaubliches ist, dass er es seiner Besoffenheit zuschreibt. Im Übrigen, da es ja ein Gewohnheitstrinker ist, wird er wohl kaum glauben, dass es etwa seinem Rausch zuzuschreiben wäre. Ne?
Ja,
also das da er ja immer berauscht ist.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber gut, das war dann halt der Auftakt zu dieser Verfolgungsjagd mit diesen Cops durch San Francisco.
Ja, die Leiter, die immer ausschwingt auf der Straße.
Ja, ich meine, Verfolgungsjagd und Polizisten sind tatsächlich mit amerikanischen Autos am geeignetsten, weil die das schönste Blaulicht haben, den schönsten Sound haben, die schönste Sirene, die dann versagt, die schönsten Krachmomente. Das kannst du natürlich mit deutschen Polizeiautos nicht machen. Ich kann das schon verstehen, dass sie das gemacht haben, aber du, ich gebe Action... Das hat mich alles nicht überzeugt. Die haben große Spektakel versucht zu inszenieren. Ich fand Skifahren langweilig, ich fand Eiffelturm lächerlich. Ich fand jetzt hier der Abstieg da, mit der Leiter fand ich irgendwie mühselig. Also ja. Ich kann dem Ganzen nicht
Zeppelin.
Mehr Zeppelin. Zeppelin, ne? Aber die Tatsache, dass James Bond es schafft, eine abgerundete Golden Gate-Stange normal runterzulaufen, das geht ja auch nicht. Der hätte immer abrutschen müssen, wenn er gelaufen ist. Es ist ja abgerundet. Es gibt ja überhaupt keine ebene Fläche. Das war auch kack. Also ich gebe dem 2,5 der Action.
Aber der Knoten, den er mit dem Tau bindet,
der war stark genug.
Damit, ja, dass den Zeppelin da festbindet, sodass der minutenlang auch mit höchstem Motorantrieb nicht wegkommt, das hat mich beeindruckt. Aber sonst ist es alles eine sehr hölzerne Action. Man sieht bei den Hintergrundprojektionen dann jedes Mal den Stuntman, auch bei dem kleinsten Sprung sieht allerdings man, dass ein anderer Mann springt und dass Roger Moore dann aufsteht. Das ist sehr, John Glenn hat übrigens die Regie, der viele Bond-Filme zu der Zeit gedreht hat, aber der ist halt auch ans Ende gekommen mit diesen simplen Slapstick-Inszenierungen. Es gibt übrigens auch wieder den bräsigen Polizisten, den bräsigen amerikanischen Polizisten, der es auch immer nicht fassen kann, der in seinem Peterwagen immer hinterherfährt und dann immer dumm aus der Wäsche guckt, wenn das Feuerwehrauto gerade noch über die Brücke springt und dann später die Polizeiwagen alle rückwärts die angehobene Brücke herunterrollen und dann ermahnt er natürlich einen Polizisten, Sie bekommen keine Beförderung und im selben Moment wird sein Auto zu Schrott. Ja. Also das ist alles nicht witzig, das hat man in den Filmen, der Bond-Filmen der 70er Jahre alles schon gesehen, das wird hier noch einmal wieder aufgenommen, also anderthalb. Ich war es leid, es ist auch sehr langweilig am Ende mit dem Stollen, der gesprengt wird und
ja, das
dem
ist, glaub See, ich, deine der dann... niedrigste Bewertung, die jemals gegeben hat, anderthalb. Aber finde ich in Ordnung. Also vielleicht war ich doch zu generös, denke ich gerade, aber egal. Jetzt kommt meine Lieblingskategorie des Abends, nämlich die Bond-Entwicklung, James Bond. Es wurde viel über ihn hergezogen, vor Drehstart als auch nach Veröffentlichung. Bond sei zu alt. Roger Moore hat es ja, er war 58, auch erkannt, dass die Gespielinnen, die er hatte, halb so alt waren wie er, so sprich seine Töchter hätten sein können. Hat dann auch aufgehört, aber ich muss ihn so ein bisschen in Schutz nehmen, tatsächlich. Ich hätte das nicht gedacht, aber er gefällt mir doch relativ gut in der Rolle des älter gewordenen, alternden James Bond. Und er versucht, mit Ausnahme der Liebesszenen, die er hat, wo er küssen muss, wo man dann seinen alten Rentnermund sieht, da, also mit Ausnahme dessen versucht er gar nicht, unbedingt jünger zu sein, wie er ist. Klar, er hat die Stuntmans und macht so Sachen wie dieses Snowboardfahren, was er nicht kann. Dann springt er irgendwie an diese komische Zugbrücke, um sich in die Schlosser, sich da irgendwie dann in das Schloss hineinzuwuchten. Aber ich finde halt, er sieht, finde ich, für sein Alter fitter aus, als in zum Beispiel in Tödlicher Mission, finde ich. Und ich finde halt, also eine Sache ist mir nur aufgefallen, Patrick McNee, ne, mit dem müssen wir auch unbedingt noch reden, den haben sie wahrscheinlich auch eingebaut, um zu zeigen, wir haben den Agenten Altersschule mit Schirmscham und Melone und wir haben die neue Generation James Bond. Ich habe da mal nachgeguckt, der Altersunterschied zwischen den beiden beträgt tatsächlich nur 5 Jahre. Das ist nicht so viel. Ja. Und das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem zwischen den beiden, weil du hast nicht den fitten, cleveren James und den tatterigen McNee, Sir Godfrey, sondern du hast tatsächlich zwei Leute, die sich doch in ihrer Art und Weise, wie sie Dinge angehen, recht ähnlich sind. Das heißt, du hast zwei alte Herren, die da irgendwas machen. Und das ist für eine Alterstarierung, das ist nicht gut gemacht.
Ja, also ist auch nicht erkennbar, warum McNee da eingebaut wurde. Das ist natürlich eine Hommage an Avengers, an McNee. Und es soll offenbar das Britische noch betonen. Aber beide sind tatsächlich eigentlich auf einer Stufe. Und umso auffälliger ist, dass Bond ihn immer zu kujoniert in seiner Rolle als Chauffeur. Ne? Er wird immer rumgescheucht, das gehört natürlich zur Inszenierung, weil sie abgehört werden. Aber er scheucht ihn dann auch mit dem Gepäck hinter sich her, lässt ihn das Gepäck ins Zimmer tragen und so weiter. Er genießt es auch. Vorher nennt er ihn Sir, dann nennt er ihn immer mit dem Rollennamen, mit dem Chauffeursnamen. Ich weiß nicht, der Tettler oder dergleichen. No, ja. Der Tettler. Geht's etwas schneller oder warum schnaufen Sie denn so? Warum stehen Sie denn hier rum? Ne? Ich weiß nicht, ob ich Sie behalten kann. Ne? Also, aber so, das ist noch vergnüglicher als dann später der übliche Sadismus von Christopher Walken. Und ja, das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen. Ne? Oder Bond sagt, sehr amüsant.
Ja, er sagt teilweise auch so ein paar, ja, wie soll man sagen, so betuliche Sachen. Er sagt zweimal im Film, einmal zu Miss Moneypenny, aber dann auch irgendwie zu Tanya Roberts, seien Sie ein Schatz. Das, sowas sagt man tatsächlich nur, wenn man ein bisschen älter ist. Das sagt man nicht mal zu einer Frau, die man auf Augenhöhe betrachtet, sondern einer, die man so ein bisschen von oben herab betrachtet.
Ja, na gut.
Das ist ein bisschen doof. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, die war auch so bescheuert, als er mit Mayday in die Kiste geht, ne? Da kommt sie ja rein zu ihm und dann liegt er ja schon fertig im Bett, übrigens auch die Decke bis oben hochgezogen. Man sieht Roger Moore nicht mehr mit nacktem Oberkörper, ist zu alt geworden. Da sagt er zu ihr, zu Mayday, Sie sind eine Frau, die weiß, was sie von wem will. Was ist denn das für ein Satz? Also was ist für eine Binse?
Sie ist etwas erweitert, diese Redensart, ne? Sie ist etwas erweitert.
Wieso, wie heißt sie denn? Die kenne ich
nicht. Von wem erweitert? Eine Frau, die weiß, was sie will, ist das Übliche.
Ach so, ja.
No? Aber
so,
die weiß, was sie von wem will.
Ja, aber was willst du, was soll das bedeuten?
Ja, da bringt er sich dann gleich selbst ins Spiel.
Ja, ist irgendwie so, oder, ja, ist das ein Null, also ist doch irgendwie, und ich
habe. Oder ist einfach, ist einfach falsch übersetzt. Ja, ich habe das Original nicht gesehen. Du hast wahrscheinlich das Original gesehen.
Nee, ich habe auch das Deutsche gesehen.
Ja, deshalb weißt du ja um das von wem. Mir ist es nicht aufgefallen.
Du, aber die deutsche Übersetzung.
Diese berühmte Szene, da sie sozusagen ihre amazonenhafte Konstitution zeigt in der Szene.
Ja.
Und darüber wurde damals am allermeisten gewitzelt. Roger Moore wird einen Herzinfarkt bekommen. Roger Moore wird in die Zange genommen. Sie bricht ihm die Rippen mit ihren Oberschenkeln. Ne? Und diese Fotos wurden auch immer gezeigt aus dieser Schlafzimmerszene.
Das Lustige ist, in der offiziellen Zusammenfassung des Films steht ja drin, dass er nur mit ihr schläft, damit er keinen Verdacht erregt, dass er in Wirklichkeit in dem Labor unten rum sich rumtreibt. Also steht auf Englisch, even though Bond sleeps with Mayday to cover up their nightly investigations. Die finden raus, dass er dann Bond ist. Also das liest sich ja gerade so, als hätte er nur mit ihr geschlafen, damit er nicht ertappt wird. Aber er wollte es natürlich auch. Das kann man gar nicht anders sagen.
Also der Einbruch oder das die dass sie in dem Labor gewesen waren in der vorigen Nacht, das wird er nicht verbergen können, indem er jetzt mit Grace Jones, mit Mayday schläft, eine Nacht später. Ne? Oder ist es in derselben? Nee, am nächsten Tag.
Nächsten Abend, glaub. Ja. Er braucht ein bisschen Verschnaufpause. Also,
das wird ihm nicht gelingen.
Das ist die eine Sache, was ich auch nicht verstehe, ist, das haben wir vorhin erwähnt, mit diesem Pseudonym, der sich zugelegt hat, oder diesen Alias, John Smithy. Das sind so Sachen, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es einfach nicht, warum James Bond in manchen Teilen der Welt auch gegenüber Bösewichten mit seinem offenen Namen umgeht und in anderen wiederum sich so ein Pseudonym zulegt. Ja, wie hieß er denn noch in On Her Majesty's Secret Service, als dieser schottische Typ mit der Brille und dem Schottenrock? Gumbold? Nee, wie hieß der noch? Sir Hillary. Der war als Sir Hillary und ist dann trotzdem sehr aufgeflogen. Gut. Und hier ist er John Smithy. Ich weiß nicht, was das soll. Bei Goldfinger hat er auch gesagt, ich bin James Bond. Oder bei Kamakan hat er auch gesagt, ich bin James Bond.
Ja.
Bei Christatos war er James Bond. Wieso musste er immer so tun, als sei jemand anders? Also vielleicht. Also.
Ausgerechnet gegenüber der unbedarften Geologin, die geerbt hat und diese Zorin aufhalten will. Ne?
Ja.
Eine ganz, ganz schlechte Rolle.
Was wollen wir ihm denn geben? Also ich finde Bond trotz seines Alterns seiner Rolle noch halbwegs würdig. Ich finde Roger Moore nicht so schlimm. Ich gebe ihm 3,5.
Ja. Ja, hätte ein anderer Film sein müssen. Der hätte anders inszeniert werden müssen. Der hätte McNee hätte länger im Film bleiben sollen und die amerikanische Blondine die Geologin, die 5 Millionen Dollar von Sorin bekommt und die vom Großvater aus der Silbermine geerbt hat und die den Kampf nicht aufgibt gegen Sorin, die hätte es überhaupt nicht gebraucht, denn die ist natürlich viel zu jung. Und das, die ist auch, wiewohl sie ja Geologin ist und das alles durchschaut, ist sie die Scream Queen, die tatsächlich bei jeder Gelegenheit, wenn irgendwo ein Feuerlöscher umfällt, so, James, James! Und sie steuert zwar das Feuerwehrauto, aber oh, James! Du musst gegensteuern, du
Ja,
musst
sie ist
gegen
ja auch.
in die andere
Sie ist doch, aber
Richtung.
komm, als sie die Leiter absteigen, da ist manchmal gar nicht klar, ob sie gerade ohnmächtig ist oder nicht. Mal redet sie
Ja.
mit ihm und mal hängt sie wie eine Puppe
Genau,
dort. Mal wie eine Puppe und mal, aber gut, da reden wir vielleicht bei dem Girl noch rüber. Weil,
ja,
was
also
willst du, was.
das ist eigentlich King Kong, ne? Oder sozusagen in den Armen von King Kong, die Faye Wray, die hat so geschrien, ne? So, oh, jetzt kommt King Kong. Ja, also das ist wirklich, da dachte ich, das kann doch nicht, weil wir kennen die Schauspielerin, glaube ich, auch nicht,
Naja,
die
sie hatte im selben
Sattin.
Jahr, sie hatte im
Ja,
selben Jahr oder im Jahr davor diese Tarzan-Frau, diese She-Ra, Königin des Dschungels oder was war das? Die hatte ein,
ah, die
ja.
Tarzan-Frau.
Ja, das war eine Hauptrolle, die sie noch gehabt hat. Oder nee, warte mal, hatte sie Supergirl gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee,
Nun,
das war,
das würde ja, ja.
ich guck mal ganz kurz, ob sie
Es würde aber
Tanya
passen,
Roberts,
es
ich guck mal
ist
ganz kurz. Ja,
blond,
also man muss
blauäugig
sagen, sie ist
und ja.
ein unfassbarer Rückschritt in der Besetzung von Frauen, weil sie wirklich das Barbie-Doll ist. Ne? Also deswegen, also die Geologin, meinetwegen soll sie das in Wirklichkeit sein? Gut, jetzt sehe ich es. Also sie hat mitgemacht bei China, Königin des Dschungels. Oh, und eine Nebenrolle in dem Spetter Michael Myers Verschnittfilm Tourist Trap von 79, sehe ich gerade. Ist sehr interessant.
Ja.
Ja,
Das war
also
eine sehr seltsame Wahl. Das ist
ja,
ja
B-mäßig normalerweise.
1985. Man kennt sie nicht aus anderen Filmen. Sie hat also hat gar keinen Ausweis sozusagen.
Nee.
Und man weiß nicht, wie sie auf die Schauspielerin gekommen sind,
Noch
die ja
Optik besetzt.
neben.
Man hat die noch Optik besetzt.
Ja,
Also, wie kann denn
ja.
jemand Geologin sein, ohne im Film jemals über Geologie zu reden?
Ja,
Die
naja,
hat.
sie erklärt einmal anhand der Karte die unterirdischen Leitungen, die Bohrinsel, den San Andreas Graben und dann die geplante Überschwemmung des Gebiets von Silicon Valley. Und einmal sagt sie, nein, ich glaube das nicht, dass er das sprengen will. Es ist zu weit entfernt vom Silicon Valley. Also von San Francisco zum Silicon Valley. Aber genauso ist es. Es wird gesprengt und das Silicon Valley soll überschwemmt werden.
Also ihr gebe ich jetzt eine 1,5.
Ja, so ist es.
Ja.
Anderthalb.
Also wahrscheinlich die schlechteste James Bond, also schlechteste J Bond Girl seit Jill St. Jones von Diamantenfieber, würde ich sagen. Wobei die noch mehr Charme hatte. Also bei Tanya Roberts ist es halt wirklich so, dass sie halt immer nur das ängstliche Wesen ist, das neben ihm hängt. Ne?
Sie bewundert ja sogar die Art, wie er eine Quiche zubereitet in der Küche ihrer Villa. Zufällig ist auch der entsprechende Kuchen da und alle Zutaten. Er verrät nicht, wie er es macht, aber er sagt, ich kann eine vorzügliche Quiche. Und dann nimmt er einen Happen und dann ist Schnitt und dann sitzen sie beim Rotwein und dann sagt sie bei, ach, James, die Quiche war so gut, es war so lecker.
Komplett sorgenbefreit. Also, wie gesagt, also die Frau, die ist nix in dem Film, muss man sagen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie Schauplatz und Gadgets. Also, es klingt so ein bisschen oberflächlich, wenn ich das jetzt sage. Ich habe ja bei Liebesgrüße aus Moskau gesagt, dass ich mich bei der Türkei so über das Wetter geärgert habe. Ich muss das leider nochmal sagen. Ich finde, die Schauplätze sehen auch aufgrund des Wetters nicht gut aus. Paris ist sehr, sehr grau. Und in die USA, ich finde auch, dass es erstaunlicherweise sehr, sehr lange in den USA spielt. Also fast die Hälfte des Films spielt nur an einem Ort, nämlich in den USA. Ich finde auch, dass San Francisco, gut, man hat das Wahrzeichen mit der Golden Gate Bridge rausgeholt und man zeigt am Anfang diesen berühmten Pier, diesen Pier noch was, wo die ganzen Seehunde liegen, ne? Ne? Also diesen ganz bekannten Pier da im See, wo die ganzen Seelöwen immer abhängen. Das zeigt man einmal, aber man sieht zum Beispiel nie die Straßen von San Francisco, die hoch und ab gehen. Also ich finde, diesen tatsächlichen Kolorit der Stadt sieht man nicht. Auch da ist das Wetter schlecht. Gut, kann man sagen, Wetter ist nicht alles, aber die Exotik Vielfalt von Schauplätzen zeigt sich am besten halt, wenn die Wetterextreme halt auch da sind. Also sprich Sommer oder Winter. Und da hast du so ein Kuddelmuddelwetter, was du in San Francisco natürlich irgendwie immer hast. Ich möchte auf eine Sache noch hinweisen bei den Schauplätzen. Es könnte sein, vielleicht täusche ich mich, aber mir fällt nichts anderes ein, dass es der erste James-Bond-Film ist, in dem James Bond tatsächlich auch Wahrzeichen der Stadt erklimmt. Ne? Also er ist auf dem Eiffelturm und er ist auf der Golden Gate Bridge. Also ich weiß nicht, ob er jetzt, wenn er mal in New York war oder in Indien war er zum Beispiel nicht beim Taj Mahal oder war jetzt, als er vorher in USA oder als er, keine Ahnung, als er in Berlin war, war er nicht am Brandenburger Tor und solche Geschichten. Ich glaube, das ist der erste Film, der zeigt, wie er die ne, oder For US Only war ich auf der Akropolis. Also der ist, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich am Besteigen, was ja auch so, ne, so küchenpsychologisch, halt auch so sexuell, ne? Also der Alpha-Mann. Also er ist zum ersten Mal am Besteigen dieser städtischen Wahrzeichen.
Ja, das ist wahr. Man denkt natürlich, warum nicht vorher Eiffelturm? Ist nun auch sehr schwach gemacht. Es gibt keinen originellen Einfall mit dem Eiffelturm, mit Paris ist nichts anzufangen, sehr wenig mit San Francisco. Man hat natürlich in den Straßen von San Francisco schon nahezu alle Schauplätze gesehen. Man hat San Francisco in Bullet gesehen, Flucht von Alcatraz, in anderen Filmen. Hier ist eigentlich nahezu nichts zu sehen, zwar die Fahrt des Feuerwehrautos, wenig die Berge, wenig die Straßenbahnen. Diese Klischees müssten ja im Bond-Film immer sein, weil immer die Postkartenansichten genommen werden und genau die Plätze, die man erwartet. San Francisco ist übrigens auch Stadt von Hitchcock, Vertigo spielt da und man müsste eigentlich den Nebel sehen, die Golden Gate Bridge im Nebel, das ist eigentlich das Hitchcock-Motiv. Ne? Also das ist sicher zumindest dem Drehbuchautor Richard Maybaum hier wieder mit einem Co-Autor, das ist ihm ja zumindest bewusst, auf welchem Gelände er sich da bewegt. Ne? Aber es fällt ihm dann doch nur ein, dieser Zeppelin, warum fliegt Zorin überhaupt in einem Zeppelin? Das ist ein sehr umständliches Fluggerät und vollkommen veraltet und viel zu langsam.
Ja, den Gedanken hatte ich auch, aber dann ist mir klar geworden, wenn du musst es ja irgendwie schaffen, die Golden Gate, die haben wahrscheinlich zuerst gedacht, ey, ja. USA, Golden Gate Bridge, die müssen am Ende auf der Golden Gate Bridge kämpfen. Das ist sozusagen unser Ziel. Ja. Wie kommt man da hin? Du kommst ja gar nicht oben auf die Brücke drauf. Das kann, gut, Hubschrauber wäre eine Möglichkeit, ne? Aber ja. Ein Flugzeug würde nicht gehen. Diese X7P3, was hier John Connery hatte in Never Say Never Again, in Rocket Man, gab es halt auch nicht mehr. Also du musstest irgendwie ein langsames Gefährt nehmen, dass du, dass dann Roger Moore irgendwie festbinden kann und so, da wäre wahrscheinlich mit dem Hubschrauber auch nicht gegangen. Also du musst.
Ja, das
also,
ist ja,
ne? Das ist, aber das, du hast recht, das ist total blöd, wenn das Element des Zeppelins, das 20 Minuten vorher eingeführt wird, in Wirklichkeit nur gemacht wird, damit du es schaffst, James Bond und Zorin oben auf die Brücke zu kriegen.
Das ist Zorin konnte das ja nicht wissen, ne? Das konnte das ja vorher nicht wissen. Sondern er hätte ja annehmen müssen, dass sie schnell mit einem Helikopter entkommen. Da braucht es, sind ja auch nur ganz wenige Personen, nämlich sein Nazi-Vater.
McZorin hat ja magische Fähigkeiten. Der sieht ja Tanya Roberts aus Kilometerhöhe am Boden.
Ja,
und
genau.
Kommt dann sofort runter, lehnt sich aus seiner Zeppelin-Kapsel raus, also wie so Autoscooter, und packt sie so an der Hüfte und zieht sie sofort rein. Das schafft er innerhalb von 5 Sekunden.
Naja, das auch. Und er erkennt sie ja aus Kilometern Entfernung oder erkennt Mayday aus Kilometern Entfernung unten am Boden, wenn sie mit dem Wagen da aus der Mine fährt. Ja, nun, er ist ein Klon, er ist besonders intelligent und er ist als Psychopath zur Welt gekommen. Ne?
Ja.
Und er hat solche Fähigkeiten. Also man muss hier schon manches glauben und dieser Zeppelin wirkt aber sehr, sehr unbeholfen, wie ein Zeppelin nun mal so ist. Ne? Er ist sehr langsam, obwohl er einen Motorantrieb hat, die Kabine ist sehr klein, es ist genau das Fluggerät, das Walken nicht brauchen kann, ist völlig ungeeignet, sowohl zur Flucht als auch zum Transport vieler Menschen. Ne? Und es führt dann dazu, dass Bond das Luftschiff mit einem Tau an der Golden Gate Bridge befestigen kann. Ne? Und das ist der eigentliche Grund, weshalb das Luftschiff genommen wurde. Ne? Damit es da festgemacht werden kann. Sie hätten noch einen Heißluftballon nehmen können mit einer Gondel.
Ja.
Hätten sie auch machen können.
Ich möchte, bevor wir, oder nee, wir geben erstmal dem Schauplatz, den Schauplätzen die Bewertung. Also es ist mutig, das nur in überwiegend zwei verschiedenen Ländern stattfinden zu lassen. Drei.
Ja, zweieinhalb.
Zweieinhalb, ne? Ich möchte mal kurz, weil es ja Roger Moores letzter Auftritt ist, nochmal kurz auf das Ende zu sprechen kommen. Es gibt ja diesen Nummer 5 lebtartigen Roboter, den Q erfunden hat, der ihn dann im Badezimmer besucht, wo so eine Kamera drin ist, wo er Bond und Stacy dann in der Dusche beobachten kann. Die küssen sich und verabschieden sich dann damit, dass sie in der Dusche zu Boden sinken. Also jeder kann ja machen, was er will in der Dusche, aber wenn es um Sexy Time geht, wieso geht man denn in der Dusche auf den Boden? Naja, das ist mir nochmal so aufgefallen. Also das ergibt für mich keinen Sinn. Da sollte man eher den Raum wechseln. Das war
fragwürdig,
das war Roger Moores letzter Auftritt. Aber wie gesagt, also ich fand ihn als älteren Bond nicht so schlimm, wie alle es gemacht haben.
Ja, na gut, da hat er immer eine aristokratische Anmutung und nun, also die Geduld war natürlich erschöpft. Es stand Pierce Brosnan schon lange bereit. Man hat sich dann für Timothy Dalton entschieden. Das war falsch. Man hätte gleich Pierce Brosnan nehmen sollen. Und der Generationswechsel war natürlich längst vorgezeichnet. Schon spätestens seit Anfang der 80er Jahre. Ne? Und er hat immer noch einen dazu gespielt, nämlich am Ende mindestens noch drei Filme. Das haben natürlich alle Bonds gemacht, aber die haben dann einen Film oder zwei Filme noch zusätzlich gedreht. Brosnan hat es angekündigt, Craig hat es angekündigt. Aber es waren weniger Filme als bei Roger Moore. Und der hatte dann ja auch wirklich keine Lust mehr, wollte sich da auch nicht mehr sehen. Aber ich finde auch, er hat eine ordentliche Figur da gemacht. Aber leider in einem schlechten Film.
Aber du, er hat ja im Gegensatz zu Sean Connery ja auch danach nicht mehr wirklich Fuß fassen können.
Nein. Also
danach war er draußen.
Nebenrollen.
Ja. Da wurde dann
Nebenrollen dann oder so Komödien.
Ja. Dann kommen wir mal zur Gesamtbewertung des Films. Ich bin dann jetzt doch ein bisschen gnädiger, als ich wahrscheinlich gedacht hätte. Ich gebe ihm drei. Drei zwei. Sterne. Zwei. Oh, okay, okay. Ja, das ist, glaube ich, denn die schlechteste Bewertung, die du seit Diamantenfieber gegeben hast.
Ja, das kann sein. Ja.
Oder seit dem Colt.
Ja, kann sein. Ja. Zwei.
Ja, dann kommt demnächst die Ära Timothy Daltons, Der Hauch des Todes mit dem besseren Titel The Living Daylights im Original. Auch einem guten Bond-Song. Ich freue mich wirklich drauf.
Einer deiner Lieblings-Bond-Filme?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich fand ihn früher gut. Ich mochte das Afghanistan-Thema, diesen Afghanistan-Trend, den er Rambo 3 auch hatte. Ich bin ja auch ein Aha-Fan, also das mochte ich schon. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil ich als Kind nämlich, ich weiß nicht, A View to Kill war der erste, den ich im Kino gesehen habe. Das war tatsächlich auch da im Leicester Square in London 85, da war ich 9. Davor kann ich nur die VHS-Hülle von Octopussy, also diese beiden Filme haben mich geprägt und ich war dann doch überrascht, wie schlecht ich jetzt A View to a Kill fand. Auch das übrigens, wir hatten ja, was die Posterdarstellung angeht, man lebt nur zweimal, Sean Connery in der Little Nelly, der sitzt da ganz bequem in seinem Anzug, im Smoking mit erhobener Pistole, das macht er im Film nicht. Auf dem mich sehr prägenden Postermotiv von A View to a Kill sieht man James Bond auch in seinem Smoking sehr entspannt mit seiner Walter PPK in die Kamera zielen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat im Film. Ne? Naja, aber das nur dazu. Da sprechen wir dann. Living Daylights kommt dann beim nächsten Mal.
Ja, bis dahin.